Bevor es losgeht, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei euch. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung bei PayPal und eure Likes und Kommentare bei Instagram. Eure Interaktion hilft uns dabei, unsere Reichweite zu erhöhen und so neue HörerInnen zu gewinnen. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann spendet Herzen, teilt unsere Folgen und bewertet uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und wenn ihr uns finanziell bei unserer Arbeit supporten wollt, dann unterstützt uns gern über PayPal. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und während ich krank rumgelegen habe, warst du wieder fleißig am Wochenende. Willst du mal kurz erzählen, wie es war?
Ja, was du gemacht hast? Ich war in Pirna. Das ist so mit der S-Bahn eine halbe Stunde hinter Dresden an der, ja, am Tor zum Elbsandsteingebirge. Und dort findet jährlich ein Workshop statt, der über zwei Wochenenden geht und wo unter verschiedenen Schwerpunkten AutorInnen, LaienteilnehmerInnen das Schreiben näher bringen. Das wird organisiert von Pirna Schreibt e.V. und das ist jedes Mal ein voller Erfolg. Ich bin da jetzt schon zum zweiten Mal als Workshopleiterin dabei und es war wieder ganz schön.
Und was war dein Thema? Was habt ihr gemacht?
Wir machen Autofiktion.
Okay.
Und das haben wir jetzt zwei Tage lang gemacht und dieses Wochenende dann geht's weiter. Und wir treffen uns noch drei Tage. Und am Ende gibt's eine Lesung. Das ist wirklich immer richtig toll und macht wahnsinnig viel Spaß. Aber ich muss der Vollständigkeit halber loswerden, dass ich jedes Mal Schlafstörungen in diesem Hotel habe. Das ist nämlich so ein ganz, ganz alter, denkmalgeschützter Bau. Wunderschön, aber es knarzt so hardcore.
Dass du aus allen Zimmern quasi alles hörst, oder?
Ja, und den Fahrstuhl, wenn der hoch und runter fährt, selbst wenn man nicht neben dem Fahrstuhl schläft.
Das perfekte Haus für eine Geistergeschichte, ne?
Ja, und es bringt auch wirklich das Schlechteste in mir hervor, weil ich bin halt einfach wirklich lärmempfindlich. Und ich habe dann mit Domenico Müllensiefen am nächsten Morgen gefrühstückt, der auch Workshops dort gibt, und habe gefragt, wie schlimm er das fand. Und er meinte, ach nö, da bin ich eigentlich unempfindlich. Und da habe ich mal wieder gemerkt, das ist einfach, also trotz Oropax, es funktioniert einfach für mich nicht.
Ja, bei Lärm ist ja auch oft das Gefühl, ne, wenn du es nicht schaffst, dich davon so, also wenn man sich da einmal drauf fokussiert, dann kriegt man es nicht mehr raus. Und wenn man diese Empfindlichkeit hat, dann ist man halt gefangen.
So ist es. Ich war komplett gefangen und irgendwann habe ich was ganz Schlimmes gemacht, für das ich mich total schäme. Ich habe gegen die Wand gehauen.
Echt? Dafür schämst du dich?
Ruhe. Und dann war aber auch Ruhe und das war so schön.
Dann hat sich keiner mehr getraut.
Ja, das war dann so nach Mitternacht, da konnte ich dann endlich einschlafen.
Okay, also das ist ja auch vielleicht ein Tipp für die, die Lust haben. Sowas gibt es ja auch an vielen Orten in Deutschland. Ne? Es gibt immer wieder so Schreibworkshops, wo man reingehen kann quasi.
Und das sind ja geförderte Projekte. Das heißt, die Teilnehmergebühr ist total gering.
Ja,
und,
ja, genau.
Relativ erschwinglich. Das kann ich nur empfehlen.
Im Vulkan.
Lynn, es geht weiter. Die Shortlist des Deutschen Buchpreises ist raus und wir haben uns gedacht, wir stellen heute mal die sechs, die noch drauf sind, oder sieben, ich weiß es gar nicht genau. Warte, lass mich kurz zählen. Ich sehe hier sechs auf den ersten Blick, ja. Die stellen wir mal ganz kurz vor und gehen die mal kurz durch. Und fangen mit Dorothee Elminger an. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Holländerinnen. Ja. Du hast mit der Autorin eine Verbindung, ne? Ich glaube, ich hatte das sich beim letzten Mal schon gefragt, oder? Also ein Interesse. Also
ja,
so,
ich mochte das aus der Zuckerfabrik total gerne. Und ich habe mich lustigerweise mit dem Erzieher meines Sohnes aus dem Kindergarten über die Holländerinnen unterhalten.
Ah, er
das nämlich gelesen hat.
Echt?
Da habe ich mich natürlich gleich mal ein bisschen umgehört,
und
weil ich bin noch nicht dazu gekommen. Also ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass es wieder ein sehr anspruchsvoller Text ist, der sehr viel springt und sehr komplex gebaut ist, so wie man das auch aus dem anderen Buch aus der Zuckerfabrik kennt. Und die titelgebenden Holländerinnen, die tauchen nur ganz kurz auf und es ist super interessant. Weißt du, was es mit denen auf sich hat?
Ja, die sind verschwunden, ne?
Ja, und das ist eine echte Geschichte.
Ja, ja, genau, in Panama.
Und ich kenne die Geschichte. Also ich wusste quasi erst nicht, dass es um jene Holländerin geht, aber dann hatte mir der Erzieher eben erzählt, dass es da um die Holländerin geht, die in Panama verschwunden sind. Und das sind Rucksacktouristinnen gewesen, die in den Dschungel gelaufen sind und einfach verschwunden sind. Und dann hat man nur eine Kamera mit merkwürdigen, überbelichteten Fotos drauf gefunden. Und diese Story, die kannte ich sehr gut. Und jetzt bin ich natürlich doppelt begeistert und freue mich aufs Lesen.
Und das, was du gesagt hast, ist eben, es geht nicht um die zwei, sondern genau. Es geht darum, wie nach denen gesucht wird.
Richtig.
Und das ist auch wohl was, was sich dann auch in der Sprache dieses Buches einfach niederschlägt. Und dadurch, weil du gesagt hast, anspruchsvoll, es ist jetzt einfach nicht so eine, wahrscheinlich nicht so eine straight durchgeschriebene Abenteuergeschichte in Anführungszeichen, wo irgendein Kommissarersatz quasi durch den Urwald stapft und denkt, wo sind denn diese Frauen?
Nee, genau, es geht sehr stark auch ums Schreiben, weil ich glaube, die Rahmenhandlung ist eine Theatergruppe, die dort unterwegs ist.
Okay,
und es ist also wirklich also so eine Schachtel in der Schachtel-Situation und man muss sich konzentrieren beim Lesen einfach, weil wenn man zwei Sätze liest, ohne dabei zu sein, das passiert ja manchmal, ne, dieses automatische Lesen, man ist mit den Gedanken kurz
dann
woanders,
ist man wieder raus.
Dann ist man einfach raus.
Ja, damit kommen wir zum nächsten Buch, da ist ein Autor, Thomas Melle, den ich irgendwie, kennst du das so, bei manchen hört man die Namen so oft, dass man denkt, jetzt muss ich aber mal irgendwann mal anfangen, was von dem zu lesen, so, oder von der, ne?
Folge so.
Ja, aber es gibt auch welche, wo ich so denke, so, ne, ja, die sind bestimmt gut, aber das ist nicht so, ne?
Stimmt, Ulbeck habe ich jetzt schon so oft gehört und ich
habe hast du auch nicht, ja, manchmal hat man auch einfach, bei manchen denkt man sich auch, okay, ist okay, das können andere lesen, so, es gibt ja genug. Aber bei Thomas Melle denke ich, ich sollte mal langsam anfangen. Sein neuestes Buch heißt Haus zur Sonne und ist für den Buchpreis nominiert. Das passiert ihm relativ häufig, er ist schon 4-mal nominiert worden. Auch so ein Grund, vielleicht einmal reinzugucken, aber nicht der einzige. Und zwar beschäftigt er sich, also er hatte ja in seinem letzten Buch über seine bipolare Störung geschrieben quasi und das war ein relativ großer Erfolg auch irgendwie und hat viele Leute sehr berührt. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen um Themen von Depression, von Lebensmüdigkeit und so weiter. Und zwar das Haus zur Sonne, das ist ein Ort, quasi ein fiktiver Ort, an den Menschen kommen, die lebensmüde sind und oder todkrank. Und die liefern sich da ein, das ist eine vom Staat finanzierte Klinik und dort wird ihnen sozusagen jeder erdenkliche Wunsch erfüllt und dann sollen sie ohne großes Aufsehen abtreten. Und die Frage ist, also sozusagen du gehst da rein und sagst, okay, ich lasse mir jetzt nochmal irgendwas, was mir noch fehlt, mache ich nochmal und dann bin ich aber auch fertig so hier, ne? Ich kann nicht mehr mit dem Leben so. Und dann geht es aber um die Frage so, bedeutet, das stand so im Ankündigungstext, wenn nicht mehr leben will, will der wirklich sterben, so, ne? Ist das quasi gleich logisch, dass jemand einfach vom Leben so erschöpft ist und das bedeutet das automatisch, okay, dass das nächste dann der Tod ist oder ist da nicht noch was anderes vielleicht? Und diese Frage, dieses, wenn du so verzweifelt bist und so, dem geht der Roman nach und in vielen Rezensionen habe ich gelesen, dass es so sprachlich so ein bisschen eben sehr gut gelingt, so eine Sprache für das Nichts zu finden, also für diesen Verzweiflungszustand, ne, wo man eben mit vielem, ja, vieles nicht mehr so in seinem Bewusstsein ranlässt oder sowas. Und ja, also ich glaube, das ist eigentlich ein guter Roman, um zu starten. Das heißt, der wird uns vielleicht nochmal begegnen, weil ich will's unbedingt lesen. Dann kam noch ein Buch, da dachte ich irgendwie so, das könnte dir auch gefallen. Christine Wunicke Wachs heißt das. Hast du davon gehört?
Ja, ich kenne ja, also was heißt gehört?
Okay.
Gehört von, ja, ja. Von der Shortlist. Mhm. Und Christine Wunicke ist mir auch ein Begriff, aber erzähl mal.
Aber du hast sie noch nicht gelesen oder so?
Nee, genau.
Okay. Also hier gehen wir ins 18. Jahrhundert. Das ist eine Liebesgeschichte. Und zwar zwischen zwei Frauen, die sich beide mit Toten beschäftigen.
Also der Tod ist präsent, würde ich sagen.
Der ist
ne?
präsent.
Nichts.
Genau.
Der Tod, alles
Du triffst es auf den Punkt. Die eine zeichnet so Anatomien von Blumen und sowas. Das ist also sozusagen noch ein bisschen lebendiger. Und die andere seziert Leichen. Die ist Anatomin und zwar macht die irgendwie, die schneidet wohl die Leichen auf und stopft die innen mit Wachs aus, damit die stabil quasi sind. Ne? Die präpariert Leichen. Und das im 18. Jahrhundert und uns wird quasi einerseits diese Liebesgeschichte erzählt und dann tauchen halt alle möglichen Figuren auf, auch so ein bisschen lächerliche Männerfiguren angeblich, die so, ne, Diderot hat so einen kleinen Auftritt, ein junger Nichtsnutzen, nervöser Bestsellerautor.
Ja,
ich glaube,
Lieder
das ist so ein bisschen,
ne,
und aber so im Zentrum stehen eben diese zwei Frauen. Ja, ich finde, das klingt echt gut und auch, sage ich mal, irgendwie so nach jemanden, der sich so oder die sich eben wirklich ein bisschen was vorgenommen hat, ne? So ein Panorama und dann so reingehen
total.
Und sich das und diese Themen auch vornehmen, diese Anatomien und so weiter.
Und als du gerade historisch gesagt hast und Wachs, da habe ich natürlich und Tod, da habe ich natürlich direkt an das Parfüm gedacht.
Ja, ja, ne? Total,
und dachte,
da muss man auch.
Ich dachte direkt,
ja, ja.
Schön, dass jetzt vielleicht mal irgendwie was kommt, was das so ein bisschen ablösen darf.
Ja. Zumal die auch, ich glaube, in einer ähnlichen Zeit spielen, oder? Also
ja,
ich bin
ja,
nicht ganz sicher, aber so grob könnte
halt
das hinhauen.
Heute. Das ist nein, die nicht,
genau.
Die ich noch
also es ist
drauf
so. Nee, nee. Und dann kommen wir nochmal zu einem Buch, Lynn, da hast du gesagt, hast du dich auch nochmal kurz mit beschäftigt. Caleb Erdmanns Die Ausweichschule, darüber hatten wir ja ganz kurz mal bei der Longlist gesprochen.
Richtig.
Sag
ja,
mal.
Na, da, ich dachte einfach, der Mann ist in Erfurt zur Schule gegangen. Ich bin bei Erfurt geboren, eine halbe Stunde entfernt, 30 Kilometer, und dachte, jetzt muss ich doch mal so ein bisschen heimatverbunden, fanmäßig mich ein bisschen breiter aufstellen und habe mir das nochmal genauer angeguckt, mir ein paar Interviews angehört, und es geht eben darum, dass der Erzähler dieses Buches seine Erlebnisse in Bezug auf den Amoklauf an der Schule in Erfurt, ich frage mich jetzt gerade, wie die hieß nochmal, Torsteiner, genau, stell dir vor, um Gottes Willen, Robert Steinhäuser war der Attentäter. Und an der Schule, wo der geschossen hat, um diese Schule geht es. Und es geht vor allem eben darum, wie dieser Erzähler damit ringt, über dieses Trauma zu schreiben. Also es geht jetzt nicht darum, ich finde ein bisschen ja tatsächlich wie bei dem ersten Buch hier, Dorothee Elminger, es geht ja nicht darum, eine reißerische Geschichte zu erzählen. Es geht nicht um das Verschwinden der Holländerin. Ne? Es geht um die Suche in der Sprache nach dem Unerhörten. Sagen wir mal. In diesem Fall ist das Unerhörte eben dieser Amoklauf. Und wir haben ja über den ersten Roman von Caleb Erdmann gesprochen, Wir sind Pioniere. Ich habe die Folge mal rausgesucht und wir verlinken die in der Folgenbeschreibung, weil das ist vielleicht auch ein ganz schöner Einstieg, sich mal mit dem Schreiben dieses Autors zu befassen. Und ich glaube, es ist auch das zweite Buch.
Jetzt ist es das zweite, genau, die Ausweichschule ist das zweite Buch.
Die Ausweichschule, das jetzt hier nominiert ist, und das ist ja auch erstaunlich. Also es sind viele auch dabei jetzt, die irgendwie noch gar nicht so ewig im Geschäft sind.
Genau, es gibt so diese Mischung, ne?
Ja.
Zwischen beiden, ja. Ja, auf jeden Fall auch ein krasses Thema, ne? Auch ein krasses, also
der
und,
Tod
und das steht,
ist auch hier wieder
und,
mit dabei.
Genau, also das steht auch so ein bisschen für diese Liste. Diese Liste ist sehr... sehr verhandelt, sehr harte Themen, sagen wir mal so, und passt damit aber auch ein bisschen in unsere Zeit, wo ja auch viele Gewissheiten irgendwie wieder ins Rutschen gekommen sind und so, und man hat schon das Gefühl, dass sie sehr nah an unserem Zeitgeschehen quasi gesetzt wurde. So war auch der Tenor in vielen Artikeln, die ich gelesen habe oder so, ne, dass man jetzt nicht, dass jetzt nicht ein Roman zum Beispiel dabei ist, auch wenn man das vielleicht denken könnte, ach, Liebesgeschichte, 18. Jahrhundert oder so, aber dass eigentlich alle Romane relativ schwere Themen, krasse Themen verhandeln und jetzt nicht so den Eskapismus, da ist nicht jetzt so groß was dabei. Das ist auch so ein Roman von Fiona Sironic, Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft, und der ist, glaube ich, genauso wild und so auch formal gemischt und mosaikhaft wie der Titel. Es gibt auch wieder eine weibliche Liebesgeschichte, diesmal aber Science Fiction, und das Thema ist Klimawandel, und was ich jetzt so rausgefunden, also das ist so ein Buch, wenn du die Beschreibung liest, hast du halt keine Ahnung. Also ne, da steht dann irgendwie, es brennt und dann im Wald und die lebt da mit ihrer Mutter und dann gibt's noch die andere und dann gibt's noch Digitalisierung und dann gibt's irgendwie noch, gibt's quasi die digitale Welt und die natürliche Welt und ja, also und es geht um zwei Figuren, die heißen Era und Maya und genau, suchen halt nach irgendwie Austausch, nach Nähe in einer Welt, die irgendwie kaputt geht, ne? Ich glaube, mehr kann ich dazu echt nicht sagen.
Ich finde es großartig, weil das passt so super in diese Liste. Ich habe mich nämlich noch gefragt bei den schweren Themen, wann kommt denn der Klimawandel?
Ja.
Und ich mag diese Shortlist gerade total gern. Ohne dass ich die Bücher kenne, mag ich gerade, dass die Jury das so ausgewählt hat und dass es auch formal anscheinend anspruchsvoll ist, so wie ich es jetzt einschätze, wie du uns gerade auch präsentiert hast. Und ich habe zum ersten Mal bei so einer Shortlist richtig Lust, das auch als so eine Art Kompass zum Lesen mal anzuwenden, weil ich ja persönlich überhaupt keine Berührungsscheu habe mit schweren Themen in der Literatur. Insofern, ich hoffe, das tut auch jetzt der Rezeption dann keinen Abbruch, ne, der Leserezeption. Aber das ist so, jetzt ist es wieder so herbstlich, weißt du, ich habe so richtig Lust, mich mit diesen Büchern irgendwie mal auf die Couch zu verfrümmeln.
Und eins habe ich noch für dich, Lynn. Ja. Yehona Kitschai E. Und zwar das E mit so zwei, weißt du, wie man das dann ausspricht? Mit so zwei Pünktchen auf dem E drauf.
Ja.
Also keine Ahnung, aber ich nenne es jetzt einfach mal E. Ich denke auch, das ist wahrscheinlich so die gängige Bezeichnung für diesen Titel hier zumindest. Die Autorin ist im Kosovo geboren worden, ist dann aber schon relativ früh mit ihrer Familie nach Deutschland geflohen, in Göttingen aufgewachsen. Und später hat sie gemeinsam mit Karl Philipp Roth in Hannover den unabhängigen Resonar Verlag gegründet. Also fand ich irgendwie ganz interessant, weil das ist ein Verlag, also ich hatte von dem noch nichts gehört und scheint aber ein ganz cooler Verlag zu sein. Ich habe dann mal auf die Website geguckt und die veröffentlichen halt so viele Texte, die, sage ich mal, so im Mainstream gar nicht, es nicht so leicht haben. Also sie veröffentlichen Lyrik, aber sie veröffentlichen auch viele Debüttexte und auch so viele, wo mit Sprache, mit Form experimentiert wird, ne? Also so fragmentarischer geschrieben wird oder sowas. Sie ist zudem Mitherausgeberin der literarischen Zeitschrift Echo Narzis. Und ihr Roman E ist jetzt eben im Waldstein Verlag erschienen und das Buch thematisiert die Sprachlosigkeit, Erinnerung und die Nachwirkung des Kosovo-Krieges auf Familien, die durch Gewalt und Vertreibung geprägt wurden. Also auch da wieder so ein Thema, was heute sozusagen in anderen Krisengebieten und anderen Kriegsgebieten aber extremst relevant ist, ne? Wenn man von Gaza bis Ukraine-Krieg und Sudan und so weiter.
Das war auch für mich so perfide, das klingt jetzt das letzte schwere Thema, was in der Reihe irgendwie noch gefehlt hat. Weißt du, was ich meine? Von den psychischen Schwierigkeiten. Wir haben irgendwie die Beschäftigung beruflich mit dem Tod. Wir haben ganz als erstes das Verschwinden, ne? den Amoklauf, den Klimawandel und jetzt den Krieg. Also das ist wirklich... das sind die Engel der Apokalypse irgendwie so ein bisschen, oder dieses Jahr?
Ja, Felix Stephan hat in der Zeit, in der Süddeutschen meine ich, geschrieben, alle nominierten Romane nähern sich auf künstlerische Weise Themen von unmittelbarer gesellschaftspolitischer Relevanz. Für ästhetistische Poetiken scheint im Moment nicht die Zeit zu sein. Und ich glaube, ja, es passt einfach auch, ne?
Ja, aber ist so ein bisschen, unterschätzt er da vielleicht nicht auch manche Texte? Also wenn ich mir überlege, was Dorothee Elminger macht, dann ist das ja, dann wird ja die Sprache gar nicht außen vor gelassen, sondern ist das Vehikel dieser Betrachtung. Also das wäre mir jetzt eine zu große Trennung zwischen Inhalt und Form, das so
würde
zu bezeichnen.
Würde ich zustimmen, wobei erstmal müsste man natürlich die Bücher lesen und dann müsste man es ja nochmal abgleichen, quasi mit zum Beispiel vorherigen Jahren, was da an Sprachspielen oder so war oder wie sehr es eben dann doch auf die Handlung sich fokussiert, auch wenn die Handlung vielleicht, also auch wenn die Sprache vielleicht so dazu passt. Aber der Punkt ist natürlich schon richtig, wenn man eine Handlung erzählt, heißt das nicht, dass deswegen automatisch die Sprache irgendwie nicht relevant ist oder nicht stark ist. Ne? Wir werden auf jeden Fall gucken, wer gewinnt, nämlich am 13. Oktober dann öffnet die Buchmesse in Frankfurt und dann wird es verdient.
Mhm.
Da bin ich mal gespannt. Und dann vielleicht begegnet uns das ein oder andere Buch.
Ja, hoffen wir.
Wieder.
Die helle Kammer.
Lynn, jetzt reden wir ein bisschen über Thomas Mann, seine Biografie oder die Biografie über Thomas Mann von Tilman Lame. Und das ist so ein Buch, ich wollte das unbedingt lesen. Dann hast du es übernommen in unserer Aufteilung, Podcast-Aufteilung. Und jetzt bin ich total gespannt. Was hast du erfahren?
Ja, ich war ja, das war so schön, weil du hattest die Begeisterung und ich hatte dann das Buch und dachte, um Gottes Willen, was habe ich mir da eingehandelt? Das ist ja ein absoluter Ziegel und ich habe von Thomas Mann viele Bücher, aber ich habe halt noch keins gelesen.
Ja, geht mir auch so.
Ja.
Also ich kenne nur Ausschnitte irgendwie so aus Seminaren,
ja.
Ne?
Ja, richtig.
Und ja.
Und das war halt so die Situation, ich hatte so ein bisschen Angst, das wird anstrengend, das wird lange dauern, und es kam, das kann ich schon mal vorwegnehmen, komplett anders. Und ich habe dir jetzt mitgebracht, warum das so ist, und will dich auch in das Leben von Thomas Mann mitnehmen, das Tilman Lame hier schildert auf, ich glaube, fast 700 Seiten tatsächlich. Und warum ich jetzt total glücklich bin, diese Biografie gelesen zu haben und warum ich jetzt, und das spare ich mir fürs Ende auf, keine Bücher mehr von Thomas Mann zu Hause habe. Du darfst gespannt sein. Thomas Mann habe ich immer mit so einem Geniebegriff und so einem Geniemythos auch verbunden. Und dass er selbst auch als solches wahrgenommen werden wollte, beweist schon die Tatsache, mit der Tilman Lame in seine Biografie einsteigt. Da steht nämlich, Er muss einen Tropfen eigenes Blut in die Tinte geben, wenn er schreibt, das weiß Thomas Mann längst. Und ich fand, das war schon der perfekte erste Satz, weil man so weiß, das wird kein Buch, was das einfach reproduziert, sondern was genau diese eigene Mystifizierung zum Thema hat. Und dann habe ich mir auch nochmal das Cover angeguckt und das ist doch so lustig. Das heißt ja Ein Leben und es gibt so viele, wir werden dazu noch kommen, krasse Bilder von Thomas Mann und auf diesem Cover ist so Thomas Mann so ein bisschen schlurfig. Weißt du, da steht so eine Gestalt einfach.
Ja.
Und da wusste ich schon, oh Moment, das könnte...
Nicht so dieser Blick in den Himmel, dieser...
Richtig, dieser sinnierende Blick in die Ferne, genau. Wir gehen mal rein. Es ist natürlich chronologisch aufgebaut, das finde ich auch sehr, sehr schön. Thomas Mann inszeniert im Nachgang seine Kindheit selbst als eine, in der er mehr an den antiken Mythen interessiert ist, denn dem Wilden Westen, den da alle Kinder gerade so spannend fanden zu der Zeit. Er will Puppentheaterspieler gewesen sein, das ist eine Geschichte, die er erzählt, und eine Selbstdarstellung, der man mit gesundem Misstrauen begegnen muss und warum das so ist, dazu kommen wir noch. Es folgen dann im Buch erheiternde Anekdoten aus Schule und Ausbildung, wie zum Beispiel diese. Warum ich heute viel vorlesen werde, weil der Ton von Tilman Lame unheimlich unterhaltsam ist. Die Schule ist eine tägliche Angstpartie. Die Furcht, aufgerufen zu werden, Hausaufgaben vorzutragen, die nicht oder schlampig gemacht sind, oder Wissen vorzuführen, das nicht vorhanden ist. Und dann das Turnen. Für Thomas Mann das Schlimmste von allem, wenn er, der unsportliche Kaufmannssohn, wie ein nasser Sack am Reck hängt und sich vom Turnlehrer Schramm anschreien lassen muss. Gelegentlich setzt es sogar Schläge, wie Thomas Mann den Freund Otto kurz nach dem Ende ihrer Schulzeit in einem Brief erinnert. Zitat: Herr Gottschalk, der große Pädagoge, hatte die schöne Gewohnheit, uns, bevor er uns durchprügelte, zu fragen, ob wir einsehen, dass wir Strafe verdient hätten. Das ängstliche Ja, das zur Antwort ihm ward, pflegte nicht von Herzen, wohl aber aus einer bangen Ahnung zu kommen, dass wir, wenn wir Nein sagten, noch viel mehr Prügel erhalten würden. Also, hier passieren zwei Dinge, die das ganze Buch schon auszeichnen. Die Tragik und die Komik liegen super ernst beieinander, weil natürlich ist das alles schrecklich. Also brauchen wir auch gar nicht drüber reden, dass die Zeit in der Schule für Kinder echt kein Spaß gewesen ist. Nach dem Tod des Vaters, der ist relativ früh verstorben, erhalten Frau und Kinder das nötige Geld, um über die Runden zu kommen und müssen deshalb überhaupt keinem Brotberuf mehr nachgehen, was zur Folge hat, dass sich Thomas Mann und sein Bruder Heinrich Mann überhaupt erst Vollzeit dem Schreiben widmen können. Etwas, was der Vater eigentlich unbedingt verhindern wollte. Also er hat gesagt, die müssen was lernen, sind beide nicht in seine Fußstapfen getreten, weil er gesagt hat, dazu seid ihr überhaupt nicht fähig. Also die haben in der Schule beide ganz schön rumgeschludert und wollten dann unbedingt schreiben. Thomas Mann verlässt also die Schule, ist unsympathisch, er ist ein schlechter bester Freund. Vor allem sein engster Vertrauter, sein bester Freund Otto Krauthoff, kommt das immer wieder zu spüren und wegen zahlreicher Briefe kann man das auch heute noch nachvollziehen. Sie schreiben nämlich nach der gemeinsamen Schulzeit einander sehr, sehr oft. Mann schreibt immer von oben herab, spöttisch und auch wenig loyal, also wenn irgendwo jemand Besseres wartet, dann lässt der Krauthoff gerne mal links liegen und schiebt ihm das dann auch noch so in die Schuhe. Und eines der harmloseren Beispiele, wie Thomas Mann an seinen Freund, seinen allerbesten Freund und engsten Vertrauten schreibt, habe ich dir mitgebracht. Kontext ist der: Otto will sich bei einer satirischen Wochenzeitschrift, dem Simplicissimus, bewerben. Und sein Freund Thomas Mann findet für dieses Vorhaben folgende Worte. In dem Brief ist die gute Laune aus vielen Gründen bald vorbei. Thomas Mann hat Zahnschmerzen und lässt den Freund ausführlich an seinem Leid teilhaben. Seine Stimmung bekommt er ebenfalls zu spüren. Nein, der Simplicissimus werde Krauthoff sicher nicht als Mitarbeiter anstellen, schreibt er ihm. Was für eine Idee. Sein neuester literarischer Text auf dem Hügel sei zwar sprachlich etwas besser, aber sonst... Zitat: Für alle diese grässlich tiefen Nachtspaziergangsgedanken hättest du ja eigentlich dein Tagebuch. Dort, finde ich, wären sie sehr gut aufgehoben. Zum Novellisten fehlt dir eigentlich noch alles, vor allem die Erfindung, die Fabel. Er, also Thomas Mann dagegen, habe mit 19 Jahren bereits Gefallen geschrieben, also auch eine Erzählung. Was für ein Unterschied. Und dann noch Krauthoffs Auslassungen über das Christentum. Zitat, du weißt nicht recht, was Metaphysik ist und du weißt nicht recht, was Christentum ist, aber du gebrauchst diese Wörter mit Zuversicht. Erlasse mir es bitte, dich darüber aufzuklären. Du wirst das alles ganz unmerklich und von selbst lernen und erfahren. Jetzt kannst du über dergleichen Dinge noch nicht mitreden. Also er schreibt mit ihm wirklich auf eine
das ist heftig, ne?
Art und Weise, ja.
Ja, aber echt, ey. Und die sind dann noch befreundet geblieben, ja?
Ja, ja. Das ist noch.
Das klingt wie so eine Herr-Knecht-Beziehung irgendwie.
Ist es wirklich. Und der Otto Grauthoff ist halt auch sehr loyal einfach. Ja. Aber er lässt sich auch nicht alles gefallen. Ansonsten glänzt Thomas Mann nicht wirklich durch Sympathien. Er verteidigt Zensur und Antisemitismus, vor allem in öffentlichen Schriften, weil für die Aufmerksamkeit macht er so gut wie alles. Privat interessiert ihn das überhaupt nicht. Politik schon gar nicht. Die Mannbrüder loben sich gegenseitig, weil es sonst kaum einer tut. Und ein wenig schmeichelhafter Eindruck einfach. Ne? Es ist so ein bisschen Fähnchen im Wind, der seine Meinung noch oft anpassen wird, um gelesen zu werden. Das ist ein großes Thema bei Thomas Mann. Er lechzt nach Aufmerksamkeit. Etwas, von dem ne, man sich ja gar nicht freimachen oder abgrenzen kann, aber es ist wirklich interessant hier zu sehen, was er dafür manchmal in Kauf nimmt. Auch eine schöne Einschätzung vom Autor, die das frühe Bewusstsein der eigenen Genie-Inszenierung bei Thomas Mann zusammenfasst. Er sorgt sich bereits um seinen Nachlass, bevor der Erfolg auch nur leise anklopft. Also das ist wirklich bezeichnend. Hinter dieser etwas unsympathischen, aber heiter zu lesenden Person Thomas Mann liegt immer auch das schmerzhafte Unterdrücken der eigenen Sexualität. Thomas Mann ist homosexuell, aber darf, kann und will es nicht ausleben. Und dieses Ringen, das Lahme hier darstellt, ist wirklich bestürzend und ein ganz nahegehendes Zeugnis auch für die Auswirkungen der schwulenfeindlichen Gesellschaft damals. Also das ist auch ein Thema, das ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, warum das so ist. Da werden wir noch zukommen, da hat nämlich die Nachwelt auch einiges mit zu tun. Thomas Mann stürzt sich ins Schreiben. 1898 ein Lichtblick, endlich das erste Buch bei S. Fischer, ein Erzählband. Das wird hier auch so lebensnah geschildert und ist für alle, die selbst schreiben, natürlich wahnsinnig interessant. Thomas Mann ist nicht plötzlich erfolgreich. Er macht dieses Buch, er freut sich und danach ist alles mehr oder weniger gleich. So wie das auch bei den meisten Menschen ist, die ein Buch machen. Er stürzt sich dann in die Arbeit an den Buddenbrooks. Das ist ja sehr, sehr bekannt und verfasst ein 1000-seitiges handschriftliches Manuskript. Und ich habe dir mal mitgebracht, was der Verleger dazu sagt. Also Thomas Mann wartet gerade ganz aufgeregt auf die Rückmeldung vom Verleger. 9 Tage später ist sie da. Ich bin jetzt übel dran, klagt Thomas Mann. Samuel Fischer hat ihm geschrieben. Er habe das Manuskript etwa zur Hälfte gelesen. Ein Roman in der vorliegenden Länge sei für unser heutiges Leben fast eine Unmöglichkeit. Die Menschen hätten dafür weder Zeit noch Konzentrationslust. Glauben Sie, dass es Ihnen möglich ist, Ihr Werk um die Hälfte zu kürzen? So finden Sie mich im Prinzip sehr geneigt, Ihr Buch zu verlegen. Er wisse, dass dies eine, Zitat, ungeheuerliche Zumutung sei und dass diese, Zitat, vielleicht für sie bedeutet, das Buch ganz neu zu schreiben. Allein als Verleger kann ich mich zu dieser Frage nicht anders stellen. Womöglich sei eine größere stoffliche Konzentration sogar von Vorteil. Das Verweilen beim Gegenständlichen lasse zu oft das Nebensächliche als das Wesentliche erscheinen. Herr Thomas Mann ist natürlich am Boden zerstört. Ich fand diese Einschätzung so toll, weil ich finde, einfach da reinzuschauen, wie diese Verleger damals argumentiert haben und dass sich das auch gar nicht so sehr von heute unterscheidet.
Nee, ja. Das ist sowieso so, du hast das Gefühl, alle Debatten werden immer wieder neu geführt. Ne?
Ja.
Sind die Bücher zu lang? Man hat ja gar keine Konzentration mehr, die moderne Zeit, brauchst Bücher überhaupt noch?
Ja.
Und so weiter und so fort. Und irgendwie geht aber durch alle Debatten geht's immer so munter weiter, so der
Richtig.
Betrieb und die und das Ganze.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so ein fesselndes Buch ist, weil man plötzlich merkt, das hat total viel mit heute zu tun,
mhm.
auch wenn das natürlich nicht heute spielt. Thomas Mann weigert sich. Er sagt so oder gar nicht, das zeichnet, also zieht sich auch durch sein Leben durch. Der ist da immer so, nö.
Quasi auch egal, ob er schon so wirklich Erfolg hat.
Ja,
so.
Genau, das ist von ja. vornherein so. Und es klappt. Das Buch wird gedruckt, wird aber eher gemischt aufgenommen. Für viele ist es erstens kaum bezahlbar, weil es wahnsinnig, also es kommt in 2 Bänden heraus und ist wahnsinnig teuer. Gute Kritik kommt dann fast nur von Freunden, die Thomas Mann um ein Lob gebeten hat, um ein öffentliches. Aber Das Geniehafte in seinem Schreiben kündigt sich an, wenn es auch noch verkannt ist, weil Rainer Maria Rilke ist einer von beiden, die ganz unabhängig begeistert sind vom Buch, also wo die Kritik nicht in Auftrag gegeben wird und wo dieser Dichter, den ich übrigens sehr schätze, sagt, da kommt was auf uns zu, das sollten wir im Auge behalten. Und ich finde es ganz schön, wie sich hier auch so Schriftstellerwelten verbinden und wie aus der Biografie zu einer Person eine schreibende und lesende Gesellschaft eben komplett in den Blick gerät. 1903 erscheint dann sogar die zweite Auflage und die machen das jetzt im Dünndruck und in einem Band. Und das sorgt dafür, dass es erschwinglicher wird und es gibt so einen Domino-Effekt. Und schließlich innerhalb des gleichen Jahres erscheint dann die 18. Auflage der Buddenbrooks. Also das geht plötzlich komplett durch die Decke und wird zum absoluten Bestseller. Und Thomas Mann gibt dann auch einen neuen Novellenband bei Fischer heraus, den Tristan. Jetzt ist Thomas Mann erfolgreicher als sein Bruder Heinrich und das steigt ihm vielleicht auch so ein mini bisschen zu Kopfe, denn er kritisiert dann schließlich dessen neuen Roman an einem 17 Seiten langen Brief. Die Sympathien sind aber eindeutig bei Heinrich. Dieser hat dann nämlich doch sehr reflektiert geantwortet und berührt auch, wie Tilman Lahme schreibt, einen wunden Punkt. Heinrich Mann schreibt an Thomas Mann, der ihn da so überheblich kritisiert: Mein Weg ist schwer und steinig. Aber es ist der Weg des Neuen, der Weg der Moderne. So sehr mich dein Erfolg freut, pass nur auf, Bruder, dass du nicht gar zu sehr in die nationalen deutschen Strömungen und damit auf eine schiefe Bahn der verstockten Innerlichkeit gerätst. Es macht dich literarisch eng und klein. Ist es das, was du sein willst, lieber Bürgerdichter als freier Künstler, wie du es im Tonio Kröger anklingen lässt, lieber konventionell als Rebell? In dunklen Stunden fürchtet Thomas Mann sich vor solchen Fragen. Sehr fein beobachtet und so wie ich das gelesen habe und den Schilderungen von Tilman Lahme gefolgt bin, ist es tatsächlich so, dass Thomas Mann eigentlich, wie gesagt, privat für Politik gar nicht so viel übrig hat, aber er merkt halt, wo ihm für was auf die Schulter geklopft wird und wenn er sich's zunutze machen kann, macht das eben auch. Die Stimmung zwischen den Brüdern ist angeknackst, das können wir mal so stehen lassen. Thomas Mann versucht privat ein Leben zu leben, das geduldet ist und heiratet Katja Mann, eine mathematikstudierende Millionärstochter. Und irgendwie wird hier wieder die Tragik des Buches ganz, ganz deutlich, denn jetzt beginnt sein Leben und das Leben, das klingt so. Er lebt als berühmter Schriftsteller in München. Ausgewählte Texte von ihm werden in Schullesebüchern gedruckt. Für seine Verdienste ist er in den Adelsstand erhoben worden. Sein ganzes Wesen ist auf Ruhm gestellt. Er repräsentiert mit Geschick vom Schreibtisch aus und hat gelernt, in kurzen Briefen zu antworten und dabei, Zitat, gütig und bedeutend zu sein. Dies alles gelingt nur mit Hilfe eines strengen, diätischen Lebens, sich jeden Morgen kalt waschen und Exzesse meiden. Es hält seine fragile Existenz zusammen. Selbstzucht ist sein Leitwort. Wenn die Menschen nur wüssten, wie viel Kummer und Qual der Kunst zugrunde liegt, die sie lesend genießen. Sein Lebensmotto lautet Durchhalten. Und das klingt so freudlos und so muss man sich's, glaube ich, auch wirklich vorstellen. Denn Thomas Mann ringt mit seiner Sexualität. Er hat Bücher gelesen, in denen es um vermeintliche Heilung, ganz große Anführungszeichen, von Homosexualität geht. Und da ist immer wieder auch die Rede von der Selbstzucht und dass man sich die ganze Zeit kontrollieren muss. Und da werden auch diese kalten Waschungen empfohlen. Und daran hält er sich so verzweifelt fest. Aber das ist natürlich völlig logisch, dass das nicht helfen kann. Was aber für einen wie Thomas Mann und viele aus dieser Zeit umso schlimmer ist, denn in Büchern von tatsächlich studierten Ärzten wird ja gesagt, das könne helfen. Also wie groß muss der Druck sein, wenn du dann merkst, es hilft eben nicht mal. Ja. Also das können wir uns schon sehr trist und traurig alles vorstellen. Wenig freudvoll und die Weltgeschichte kommt dann aber auch nicht zu kurz. Und um seinen Status als Nationaldichter zu festigen, den einzigen Ruf, zu dem er ja etwas beitragen kann, den er irgendwie unter Kontrolle hat, verzapft er dann auch relativ unlesbare Sachen. Er veröffentlicht 1918 die sogenannten Betrachtungen eines Unpolitischen, ein Kriegsbuch ohne politisch-historisches Fundament, aber voller Polemik, aus der Sicht heutiger Geschichtsforschung das krude Zeugnis einer anti-westlichen, antidemokratischen und anti-intellektualistischen Denktradition. Deutsche Kultur gegen französische Zivilisation, deutsche Geistigkeit gegen westlichen Liberalismus. Thomas Mann verteidigt das Deutsche Reich, verklärt den wilhelminischen Obrigkeitsstaat und verurteilt die westliche Demokratie. Er rechtfertigt den Bruch des Völkerrechts. Rechts während des Ersten Weltkriegs und sieht im deutschen Streben nach Weltmacht eine, Zitat, Weltnotwendigkeit und verachtet alles, was ihm als sogenannte Zivilisationsliteratur erscheint. Er macht dann noch weitere Sachen in diesem Text und beschreibt sich als Kriegsgeschädigten. Er ist nie im Krieg gewesen, er war zu Hause und sagt aber, dass er am Schreibtisch leidet wie jene an der Front. Naja, das macht alles wenig Spaß, das sage ich dir, wie es ist. Das ist wirklich ganz schön heftig und der Ausgang des Zweiten Weltkriegs ändert natürlich alles. Also dann merkt er plötzlich, dass das gar nicht so gut ankommt, was er da getan hat. Sein Freund Otto Krauthoff übrigens, mit dem er da immer noch in Kontakt steht zu der Zeit, der hat sich um die deutsch-französische Freundschaft extrem bemüht. Der hat auch so ein Austauschinstitut begründet und hat total wichtige Arbeit geleistet, die hier Tilman Lama auch streift und immer wieder anmerkt, könnte bitte jemand mal die Memoiren dieses Mannes lesen und mal eine Biografie über den schreiben. Der Untertan von Bruder Heinrich Mann wird zum Erfolg. Wir haben das ja gesehen, die stehen sich so ein bisschen schreibend gegenüber, diese beiden Schriftsteller. Es ist jetzt der Erste Weltkrieg vorbei. Dieser demokratische Bruder ist viel erfolgreicher plötzlich, als vorher zumindest, und wird zum Symbol des Schriftstellers der jungen Deutschen Republik, während Thomas Mann abgehängt bleibt und auf der Stelle tritt. Dabei bleibt er eben gewohnt unsympathisch und so äußert sich zur Geburt seines fünften Kindes mit der Aussage, dass er sie vom ersten Tag an mehr liebte als alle anderen vier zusammen. Ich fand das auch einfach so geil. Also bei aller Tragik macht dieses Buch eben wirklich Spaß. Ich habe so viel gelacht. Nebenher aber auch immer dieses extrem verstörende und bestürzende Ringen mit der eigenen Sexualität. So kommt es, dass fast die gesamte Familie, ne, auch zunehmend auf die sogenannten Heiterlein zurückgreift. So werden die in der Familie genannt. Wir kennen sie als Beruhigungsmittel, Schlaftabletten, Aufputschmittel. Lame zitiert aus bislang unveröffentlichten Teilen des Tagebuchs, in denen Thomas Mann verzweifelt schildert, wie es um sein Begehren, Selbstbefriedigung und dergleichen bestellt ist. Und ich wollte dich an der Stelle mal fragen, wie du das findest, wenn man im Nachgang von so ganz arg privaten Themen hört.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Das gab es bei Ingeborg Bachmann bei dem Briefwechsel und Max Frisch hatten wir da schon drüber gesprochen. Ja. Die Frage, manchmal weiß man es nicht, aber man kann ja, und manchmal ist es so explizit wie bei Bachmann, die gesagt hat, sie will nicht, dass diese Sachen veröffentlicht werden. Aber vor allem ist es so, dass man ja davon ausgehen kann, dass die Leute das nicht unbedingt wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also ich bin da hin und her gerissen, weil ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass das ja offensichtlich so ein Grundstein dieser Biografie zu sein scheint, diese Frage danach, was bedeutet das, wenn man seine Sexualität die ganze Zeit unterdrücken muss. Und wenn man es dann einfach nur mit irgendwie Stellen aus dem Text machen würde und sagen würde, ja, das habe ich jetzt alles aus dem Buch Zauberberg rausgelesen, dass das so ist, dann fände ich das auch irgendwie schwierig. Also ich finde, wenn man schon so ein Thema aufmacht, brauchst du ja auch eine gewisse Unterfütterung mit Fakten irgendwie. Weißt du, was ich meine? Du kannst ja nicht einfach bei irgendwem reingehen ins Leben.
Und das Betrachten der Bücher von Thomas Mann, das kommt ja auch nicht zu kurz. Der liest das sehr, sehr oder arbeitet seine Leseerfahrung sehr, sehr gut ein. Tilman Lame ist da wirklich absolut bewandert und kennt die Texte sehr, sehr gut und liest sie natürlich auch hin auf dieses Grundthema Thomas Mann, diese Homosexualität. Und was man auch sagen muss, Thomas Mann hat zwar immer schon sehr eingegriffen in seinen Nachlass, also er hat oft Otto Krauthoff darum gebeten, Briefe zu verbrennen, weil er der Einzige war, dem er geschrieben hat von seinen Schwierigkeiten. Und ansonsten hat er die Homosexualität tatsächlich versucht, geheim zu halten, hat aber in einigen Büchern, so weit wie er sich das getraut hat, eben das Ganze auch verhandelt. Und genau diese Überschneidungen schaut sich Tilman Lame eben auch genauer an. Und man muss dazu sagen, dass das Tagebuch, um das es geht, von Thomas Mann durchaus freigegeben wurde. Ich glaube, für 20 Jahre nach dem Tod. Aber wir kommen nachher gleich nochmal ganz kurz zur Rezeptionsgeschichte, weil dass genau diese Teile davon nicht veröffentlicht werden, in denen es arg explizit um Homosexualität geht, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass andere Biografen Thomas Mann schützen wollten, sondern ein Mythos. Ja. Dann ändert sich alles. Mit dem Zauberberg findet Thomas Mann zurück zu sich selbst und wächst gleichzeitig über sich hinaus. Das ist eine Leistung, die damals auch gemischt aufgenommen wird. Aber die auch irgendwie eindeutig bei Thomas Lame hier, bei Tilman Lame nochmal einfließt. Er schreibt: Die Kritik fehlender Wärme, das ist also die Kritik am Buch, weist auf fehlende Liebe zu Heimat und Volk, auf mangelnde nationale Gesinnung und Verbundenheit. Eben dieser Kritik, begleitet von vielem anderen, hat Thomas Mann in der Kriegszeit nachgegeben, um sich als Nationaldichter an der Seite seines Volkes zu präsentieren. Erstaunlich ist nicht nur, dass er aus dieser politischen Sackgasse wieder herausfindet, sondern auch, dass er literarisch an dem ansetzt, was ihn bereits bei Buddenbrooks ausgezeichnet hat und was die Tür zur literarischen Moderne weit aufreißt, auch wenn es noch eine Weile braucht, bis die Welt versteht, was für einen Jahrhundertroman sie vor sich liegen hat. Also dieser zweite große Roman, der Zauberberg, der eben demokratischer ist und der sich eigentlich in allem abwendet von dem, was bei den Buddenbrooks passiert. Hier zeigt sich auch etwas, das ich an diesem Buch sehr geschätzt habe. Lahme ist selbst sehr entlarvend und lässt Thomas Mann auch nichts durchgehen, vor allem nicht diesen Genie-Quatsch. Aber er ist ein sehr genauer Leser und erkennt all das, was an dem Schreiben von Thomas Mann grandios ist, ohne Schmälern und mit großer Begeisterung an. Und das finde ich sehr, sehr fair. Er ist nun mit seinem zweiten Roman endgültig wieder etabliert. Er verkauft in wenigen Wochen über 30.000 Exemplare. Die Familie schafft sich ein Auto an. Er hat es geschafft. Und jetzt trägt er in seiner Familie den Spitznamen Zauberer. Und man weiß jetzt auch nicht so, ob das an dem Buch liegt oder ob er sich einfach mal bei Fasching irgendwie verkleidet hat. Ja, das ist nicht bekannt, aber alle nennen ihn jetzt auch offiziell nur noch Zauberer und er unterschreibt manchmal auch damit. Niemand darf sein Arbeitszimmer betreten. Die Kinder rätseln, was es mit diesem Schreiben auf sich hat. Alles in allem wirkt er wie ein abgeschiedener, trauriger Mann mittleren Alters, der unglücklich ist und nirgendwo so richtig dazugehört. Also bei allem Erfolg. So sieht's halt hinter den Kulissen aus. Auch das Verhältnis zu seiner Familie scheint freudlos. So schildern die Söhne, dass das gemeinsame Mittagessen immer eine Tortur war. Alle drei Söhne beispielsweise bereiten sich mit Notizen auf das Mittagessen vor, weil sie so sehr Angst haben, was Dummes oder Unüberlegtes zu sagen. Also wenn du mit so einem intellektuellen Schwergewicht am Mittagstisch sitzt, dann wird dir da keine Lappalie durchgelassen und es geht immer um höchste Konversationskunst. Das stelle ich mir so wahnsinnig anstrengend vor und das war es eben für die Kinder auch. Und in die Zeit fällt dann auch der Beginn einer weiteren Schriftstellerkarriere, nämlich die seines Sohnes Klaus Mann. Und ganz interessant finde ich, in wie vielerlei Hinsicht er seinem Vater ähnelt. Er bricht die Schule ab. Er will unbedingt Schriftsteller werden. Er ist homosexuell, kann das aber mehr ausleben in Berlin, wo die Zeiten liberaler geworden sind, wenngleich natürlich immer noch strafrechtliche Konsequenzen drohen und Stigmatisierung an der Tagesordnung ist. Und dass das auch zu der Zeit noch richtig arg werden kann, zeigt die Geschichte seines anderen Sohnes Golo, der ist auf einem Internat und wird vom selber homosexuellen Internatsleiter zum Arzt geschickt, um diese Homosexualität in ganz großen Anführungszeichen bitte zu heilen. Und wenn er das verweigert, droht der Schulverweis. Also diese beiden zeigen auch nochmal, ja, die Zeiten haben sich geändert, das heißt aber nichts. Nicht unbedingt jedenfalls. Mit der Betrachtung der Kinder, finde ich, wird es auch wahnsinnig spannend, weil ich auch die ganze Zeit so Leute im Ohr hatte, die immer so sagen, ja, heute sind ja alle queer und neurodivergent und bla bla bla. Und man merkt halt bei solchen historisch gut aufgearbeiteten Texten und Biografien, das war schon immer so, ihr müsst euch jetzt einfach mal damit abfinden. Die Leute mussten das verstecken, das müssen sie zum Glück heute zwar immer noch in bestimmten Situationen, aber grundsätzlich nicht mehr unbedingt. Und das hat das so schön illustriert. So. Also Hier ist Erika, seine Tochter, die ist verheiratet mit einem homosexuellen Mann, um den Schein aufrechtzuerhalten, weil sie selbst lesbisch ist. Und das alles, diese ganzen Kämpfe führen halt wirklich so weit, das hat Tilman Lahme eben auch nochmal in den Mittelpunkt gestellt, ne? Und zusammengefasst, und zwar so. So also sieht es Mitte der 20er Jahre in Sachen Liebe aus bei Thomas Mann und seiner Familie. Sein ältester Sohn lebt in aller Öffentlichkeit aus, was der Vater in sich niederringt, und schreibt unverschleiert darüber, Klaus Mann. Die älteste Tochter liebt ebenso leidenschaftlich wie vergeblich eine Frau und heiratet ihrerseits den schwulen Gustav Gründgens. Alle vier zusammen bringen sie homosexuelle Liebe und Generationenkonflikte auf die Bühne. Sie werden von zwei Seiten hart kritisiert, von professionellen Kritikern, die sich am Leichtfertigen und am Rummel der literarischen Anfänge Klaus Manns stören, und von erzkonservativer bis rechtsextremer Seite, die das offene und andere Lebenskonzept, das sich hier äußert, scharf angreifen. Der zweite Sohn, Golo, wiederum trifft auf Widerstände gegen seine Homosexualität, als wäre er ein Wiedergänger seines Vaters. Der Schulleiter Hahn, der seine eigene Homosexualität unterdrückt, schreibt Thomas Mann über die abnormen Triebe, das ist ein Zitat, des Sohnes und wie er sie aushungern müsse. Auch das ein Zitat. Der Vater ist offenkundig einverstanden. Der Sohn wird nicht von dieser, in Anführungszeichen Therapie bewahrt und nicht von der Schule genommen. Monika schließlich hatte auch eine Tochter. Wenn man ihre Andeutungen richtig versteht, ein sexuelles Verhältnis mit einem Lehrer, als sie noch am Münchner Luisengymnasium war. Er habe sie, die noch nicht ganz 14-Jährige, eine 13-Jährige also, ne, ins, Zitat, Unstatthafte gelockt, schreibt sie später. Rund 100 Jahre vor MeToo sorgt es dafür, dass die Schülerin das Gymnasium verlassen muss, nicht der Lehrer. Als fiktiver Stoff wäre dies alles völlig unglaubhaft. Eine Familiengeschichte mit grotesken Zügen. Die Wirklichkeit schert sich darum nicht. Finde ich sehr eindrücklich zusammengefasst und zeigt auch nochmal die Kämpfe, die da überall laufen, die ganze Zeit. Mit seinen übrigen Mitmenschen, vor allem Kollegen vom Verlag Fischer, verscherzt sich Thomas Mann auch regelmäßig, weil er sie zu wenig sympathischen Figuren in seinen Büchern werden lässt. Aber auch Thomas Mann bekommt zunehmend sein Fett weg, denn mit dem Erfolg kommt auch die Kritik, kommt auch der Spott, der immer wieder eben von Kollegen und der Öffentlichkeit auf ihn einprasselt. Ich glaube jetzt nichts Bahnbrechendes, aber so ist das eben. Und dann hat mich gerade das Jahr 1929 sehr bestürzt in Bezug auf das Wirken hinter den Kulissen. Das ist nämlich interessant, pass auf. Thomas Mann wartet schon seit Jahren darauf, den Literaturnobelpreis zu erhalten. Und er versucht auch immer wieder bedeutende Kollegen dazu zu bringen, ihn vorzuschlagen. Und dann hört er, dass für das Jahr 1929 Deutschland Arno Holz ins Gespräch bringen will. Ein Autor, der heute, glaube ich, nicht mehr so bekannt ist. Und Thomas Mann bittet dann Gerhard Hauptmann, der sehr erfolgreicher Schriftsteller ist zu der Zeit auch, das zu verhindern. Der lässt dann auch seine Kontakte spielen und bringt Thomas Mann immer wieder unauffällig ins Gespräch für den Literaturnobelpreis und dann stirbt Arno Holz, bevor die Nominierungen bekannt gegeben werden. Und dann erhält Thomas Mann tatsächlich den Literaturnobelpreis. Und das Krasse ist, was er dann danach in einem Interview sagt. Denn er ist melancholisch gestimmt. Denn es wäre doch eigentlich Arno Holz gewesen, der diese Auszeichnung verdient hätte. Und diese Unaufrichtigkeit, oh mein Gott, die treibt mir wirklich die Gänsehaut über den ganzen Körper. Wie kann das denn sein? Er sagt wirklich, dass ihn das ganz toll mitgenommen hat. Und ich fand das wirklich unheimlich, was da hinter den Kulissen abläuft. Also er hätte auch einfach gar nichts dazu sagen können und dass er sich freut. Und dass er wirklich gerne diesen Preis bekommt. Aber nein. Und dazu kommt die Begründung des Komitees. Und zwar nicht die, die dem nach außen kommuniziert wird, sondern es gibt ja auch Aufzeichnungen, die man einsehen kann, aber die jetzt nicht, glaube ich, öffentlich sind. Denn eigentlich findet das Komitee Thomas Mann gar nicht so auszeichnungswürdig. Denn vor allem der Zauberberg ist ihnen viel zu freigeistig und demokratisch und deswegen wird Thomas Mann nicht für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Er wird ausgezeichnet für die Buddenbrooks. Und die politischen Äußerungen der frühen Zeit findet das Komitee auch ganz gut. Wir erinnern uns an diese zweifelhaften Aussagen. Sie zeichnen also explizit in ihrer internen Begründung das Bild eines reaktionären und antidemokratischen Thomas Mann. Und halten das für auszeichnungswürdig. Und ich habe mich wirklich gefragt, was so eine Auszeichnung dann noch wert ist. Und natürlich nach außen hin versucht Thomas Mann die ganze Zeit zu sagen, das ist für mein Gesamtwerk, der Zauberberg ist so toll. Aber Tilman Lame zeigt, dass das eben eigentlich ganz anders aussieht. Und Thomas Mann wird im Zuge dessen auch gebeten, einen Lebensabriss zu schreiben. Und auch dort versucht er sich als Genie zu etablieren, unterschlägt seine inneren Kämpfe. Und Tilman Lame fasst nach diesem Kapitel in seinem Leben zusammen, eine Schule der Bescheidenheit ist der Nobelpreis nicht. kannst du noch?
Aber sicher.
Es wird auch noch interessant und ich will dir das nicht vorenthalten, weil es klingt jetzt vielleicht so, als würde ich das ganze Leben und das ganze Buch durchgehen, aber das ist wirklich vielleicht ein Zehntel dessen, was im Leben von Thomas Mann passiert. Das muss ich nochmal ganz klar machen. Also es ist trotzdem eine Leseempfehlung. Ich will das hier nicht ersetzen. Es ist nämlich so, dass sich ab den 1930er Jahren Thomas Mann wirklich aufrichtig und von Herzen zu den Entwicklungen und zum Erstarken des Nationalsozialismus äußert. Und zwar nicht positiv, ja. Bei einer Rede, die er dazu hält, kommt es zu Tumulten. SA-Männer und Rechtsradikale sitzen mit im Saal und die Polizei muss eingreifen und ihn durch einen Hintereingang, Hinterausgang rausschleusen. Und tatsächlich mit der Machtergreifung dann ganz trübe Aussichten für Thomas Mann. Der so leidenschaftlich gegen die Nazis gekämpft hat, schwankt und schweigt. Auf eine Vortragsreise im Februar 1933 folgt ein Urlaub im schweizerischen Arosa. Das ist nicht das Exil, aber ist eine Rückkehr nach Hause möglich? So klar seine Haltung zuvor war, so zerrissen ist er jetzt. Sein Verlag, sein Lesepublikum, sein Haus, sein Vermögen sind in Deutschland, alles Politische. Der jahrelange Kampf, die großen Kinder Erika und Klaus, die im März ins Exil reisen, die Frau Katja aus jüdischer Familie, der Bruder Heinrich, der schon früher nach Frankreich geflohen ist, sprechen für die Emigration. Sein Tagebuch verzeichnet Angstzustände, Schlafprobleme und Weinkrämpfe. Dann stellt sich ein öffentlicher Protest aus München gegen ihn und den Richard-Wagner-Vortrag, den er gerade überall gehalten hat. Nazis und Konservative, darunter viele alte Bekannte, wenden sich gegen das ambivalente, kritische Bild von Wagner, das er zeichnet, und reklamieren Wagner für das nationalsozialistische Deutschland. Der Protest trifft Thomas Mann tief. Die Empörung über diesen Dolchstoß in seinen Rücken hält lebenslang an. Ich kann mir das richtig vorstellen, das ist hier sehr sensibel beschrieben, weil jemand, der schon lange versucht hat, allen so ein bisschen nach dem Mund zu reden und der dann aber auch aus persönlichen Gründen sich ganz, ganz stark gegen die Diktatur ausspricht und dann dafür wiederum auf den Deckel bekommt. Ich glaube, das ist nicht leicht zu verkraften und das merkt man bei ihm. Und ich hatte das Gefühl, ab hier geht es wirklich so ein bisschen bergab. Auch aus diesem Lebensabschnitt verschweigt Tillmann Lahme aber nicht die Abgründe, die in Thomas Mann immer noch geherrscht haben, weil in seiner Verzweiflung über die Situation in Deutschland überlegt er in seinem Tagebuch auch, ob es nicht doch irgendwie etwas Gutes hat mit den Nationalsozialisten. Das ist jetzt hier ganz arg runtergebrochen, aber er versucht schon irgendwie, ob er nicht doch damit leben könnte, weil er das nicht aufgeben will, was er sich da aufgebaut hat. Das nennt übrigens Tillmann Lahme bezeichnenderweise den Tagebuch-Tiefpunkt. Was allerdings dann passiert, nimmt Thomas Mann die Entscheidung ab. Seine Bankkonten, seine Autos, sein Haus, er verliert alles und eine Rückkehr nach Deutschland hätte seine Verhaftung bedeutet. Er äußert sich dann 3 lange Jahre nicht mehr öffentlich gegen die Nationalsozialisten und mich hat diese Wankelmütigkeit doch auch wieder stark an seine Jugend erinnert. Also er, der immer von der Gesellschaft anerkannt werden wollte, der auf Lob und Ruhm angewiesen ist und vielleicht auch um diese Schattenseiten dieses nicht gelebten Lebens zu kompensieren, der will es sich jetzt eben nicht noch mehr verscherzen, so kommt es mir vor beim Lesen. Und er will eben, dass seine Bücher in Deutschland weiterhin gelesen werden, trotz aller Entwicklungen. Und da ist er nicht der Einzige, denn mit ihm schweigen sehr, sehr viele andere bedeutende deutsche Schriftsteller zu dieser Zeit über die Situation. Das ist ein wirklich bestürzendes Kapitel, wo man auch dann nicht mehr viel zu lachen hat. Und was mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist auch ein zweiter Aspekt, warum ich dieses Buch so lesenswert finde. Denn jetzt mal unabhängig davon, ob man irgendwie berühmt ist, so wie Thomas Mann zu dieser Zeit oder eben überhaupt nicht berühmt ist, aber dennoch in der Öffentlichkeit steht, dass man sich irgendwie am Ende des Tages noch in die Augen schauen kann und sich für Werte einsetzt, die einem wichtig sind, das scheint mir eben angesichts auch aktueller Entwicklungen nochmal wirklich bedeutend und wichtig. Und mich hat das extrem abgeschreckt, wie Thomas Mann sich hier verhält und wie viele, viele andere in Deutschland sich verhalten haben. Und war für mich nochmal so eine sehr dringliche Warnung, ohne dass Tillmann Lahme das so ausspricht. Der lässt das schon alles in den Leserinnen und Lesern selbst entstehen. Wir kommen in die USA. 1938 geht er dorthin, geht dann Anfang der 50er Jahre zurück nach Europa, in die Schweiz. Dazwischen also Jahre des Exilschreibens, Ruhm in den Staaten, ja, aber auch abgeschottet sein und voller Schicksalsschläge. Klaus Mann stirbt. Ich glaube, er begeht Selbstmord, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Es gibt eine enttäuschende Begegnung mit Susan Sontag. Die ist da gerade Teenager und trifft Thomas Mann. Auch eine ganz spannende Sache und ein unveröffentlichter Text, den Tillmann Lahme da ausgegraben hat. Und es folgt ein geschichtsträchtiger Streit der Verleger Gottfried Bermann Fischer und Peter Suhrkamp. Das ist ein ganz bekannter Streit in der Verlagsgeschichte und das führe ich jetzt hier nicht weiter aus, aber ist eben eng verknüpft mit dem Nationalsozialismus. Es erscheint sein Felix Krull-Roman, mit dem er sehr gerungen hat, doch es wird ein voller Erfolg. Zitat Thomas Mann, wir sind sehr reich und müssen hohe Steuern zahlen. Ein Jahr später stirbt Thomas Mann an einer gerissenen Bauchschlagader und damit haben wir jetzt mal einen wilden Ritt durch diese
Serie. Du hast gesagt, in der Schweiz war am Ende, oder?
Ja.
Wie irgendwie gefühlt alle, ne? Ich glaube, das war damals so ein richtiges Ding, dass die ganzen Intellektuellen, die Geld verdient haben mit ihren Büchern und mit ihren Werken, in die Schweiz. Du hattest Chaplin in der Schweiz, du hattest Graham Greene in der Schweiz. So gefühlt endet fast jede Biografie dann irgendwann aus diesen intellektuellen Leben aus dieser Zeit irgendwann in der Schweiz, weil man da Steuern sparen konnte.
Ja, richtig.
Was auch nochmal so ein bisschen, sag ich mal, dem Genie und diesem, was für fantastische Kerle das alle waren, so ein bisschen nochmal so eine andere Note verleiht.
Ja, total. Ich habe dir jetzt noch mitgebracht, so ein paar Sätze zum Vermächtnis, weil wir hatten ja neulich mal zu Bergmann, zu der Familie eine Folge gemacht, weil es da auch in der Familie weiterging und nicht an einer Person hing. Und auch hier ist das so. Er hat also wirklich ein Vermächtnis abseits der Literatur hinterlassen. Sein Lieblingskind Elisabeth, die ich schon erwähnt hatte, hat sich als Umweltaktivistin für den Schutz der Meere eingesetzt und 1970 als Gründungsmitglied und erste Frau im Club of Rome mitgewirkt. Sein Sohn Golo ist Historiker, der eigene Bestseller zur deutschen Geschichte geschrieben hat und die Neue Rundschau bei S. Fischer herausgibt. Erika Mann, die seinen Nachlass verwaltet hat, aber mit ihrer Schwester Monika zerstritten ist, denn die Schwester Monika hat ihre eigenen Memoiren zu ihrem Vater herausgegeben und einen deutlich unabhängigeren und ausgewogeneren Blick auf ihn, während eben Erika Mann so ein bisschen wie die Schwester von Nietzsche damals die ganze Zeit versucht, den halt so geniemäßig darzustellen, was nicht sehr gut ankommt und auch nicht sehr gut funktioniert und zu einem Bruch mit der stark editierenden Erika führt. Ihr Buch über den Vater kam auch nicht gut an und nach ihrem Tod hat sich dann Michael Mann, also der andere Sohn, um die Rechte und das Werk des Vaters gekümmert. Auch eine Einordnung fehlt nicht der bisherigen Veröffentlichung über Thomas Mann, die kennt Hilmann Lahme natürlich. Er zeigt nochmal, wie viel da gestrichen wurde, vor allem eben über das persönliche Ringen mit der Homosexualität. Das hat die Nachwelt oft unterschlagen oder zumindest die ganze Zeit versucht, da so eine Bisexualität draus zu machen, die noch so halbwegs okay gewesen wäre. Die tun das dann als jugendliche Verwirrung ab, setzen sich über tatsächliche Forschungsergebnisse dazu hinweg, die anderes erzählen und regen sich dann da über diese Wokeness auf. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Und es ist ganz bestürzend, wie schlecht in der Forschung oder in der Nachbearbeitung sein Freund Otto Grauthoff wegkommt. Du hast ja gehört, wie Thomas Mann über Otto Grauthoff sich äußert und wie unangenehm er ihm gegenüber ist. Und in der Nachbearbeitung übernehmen das die ganzen Leute und sagen, ja, das war so ein Duckmäuser, der hat da an Thomas Mann geklebt und den da vollgelabert in seinen Briefen. Das arbeitet Hilmann Lahme nochmal auf und beweist auch damit große Sympathien für diesen sehr wichtigen, in der Kulturhistorie sehr wichtigen Grauthoff. Und wie genau er es eben auch in dem Buch und in seiner Biografie mit der Wahrheit nimmt. Also, zusammenfassend, das Buch hat mich oft zum Lachen gebracht. Es ist richtig lustig an vielen Stellen, sehr trocken, humoristisch geschildert. Aber alles ist eben eigentlich an sich gar nicht lustig, sondern total bestürzend. Und ich finde, gerade deshalb ist das aber auch so ein lesenswertes Buch. Also schafft das mal auf so langer Strecke, so eine Figur tatsächlich nochmal ganz neu aufzurollen und interessant zu schildern. Und man merkt auch einfach, dass Hilmann Lahme verdammt gut erzählen kann und auch richtig Lust hat, so eine gute Geschichte zu erzählen. Und es ist auch so lustig, dass er sich Thomas Mann so unverkrampft nähert. Zum Beispiel, als er so genüsslich über die erste Sexszene des Autors schreibt, die halt auch nicht gut ist. Und auch wenn halt, es sind ein paar Fotos drin, wenn er die Fotos mit Bildunterschriften versieht. Es gibt eins dieser Bilder, ja, wo Thomas Mann eben so sinnierend mit einem Blatt Papier da sitzt und in die Ferne schaut und die Bildunterschrift lautet so. Auf diesem Bild aus dem Jahr 1900 stellt Thomas Mann nicht nur einen Schriftsteller dar, er präsentiert auch den prächtigen Schnurrbart, den er sich hat wachsen lassen. Und ich finde schon allein, dass er schreibt, er stellt einen Schriftsteller dar, das sagt schon alles. Weil das ist ein Klischee, das hier reproduziert wird und das fand ich einfach so schön. Und vielleicht bringt dieses Buch trotzdem nicht nur Spaß, sondern bringt auch etwas, was Thomas Mann selbst sich nach seinem Tod gewünscht hat, also für nach seinem Tod, nämlich endlich erkannt zu werden als der, der er ist. Und so unschmeichelhaft dieses Buch ist, ich glaube, das kommt ziemlich nah ran. Und ich glaube, deshalb ist es auch völlig in Ordnung.
Ja, und ich denke auch gerade so diese Schriftstellerinszenierung, diese klassische, passt natürlich auch zu jemandem, der opportunistisch versucht, quasi sich an das anzupassen, was man so für eine Vorstellung hat, ne? Also er tritt so auf, wie man sich halt so einen Schriftsteller vorstellt und der will auch als so irgendwie wahrgenommen werden, ne? Und verbirgt eben, so wie du es jetzt beschrieben hast, ganz viel von sich einfach in sich. Dankeschön, Lynn.
Gerne.
Was vom Tage übrig blieb. Lynn, ich habe noch eine Frage. Ist mir gerade eingefallen. Du hast gesagt, dass du die Bücher weggegeben hast.
Stimmt.
Von Thomas Mann.
gut, dass du daran gedacht hast.
Was hat dich dann dazu bewogen?
Ich hatte nach dem Lesen dieser Biografie einfach das Gefühl, ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss.
Zu den Themen der Bücher.
Ich habe die quasi in dem Buch ja auch miterlebt. Das Buch ist auch so dick, weil es wahnsinnig viel um diese Texte geht von Thomas Mann. Und ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber je länger man sich mit Büchern beschäftigt, desto mehr weiß man ja auch, was lese ich, weil ich irgendwie was darüber wissen will und was lese ich, weil dieses Schreiben in mir ganz viel auslöst. Und ich glaube, Thomas Mann ist so ein Kandidat für Nummer eins.
Ja.
Und ich habe einfach so gedacht, es ist jetzt okay. Ich kann jetzt für mich diese Thomas-Mann-Geschichten einfach zumachen. Ich bin total froh, dass ich mich ihm so genähert habe und sage niemals nie, vielleicht lese ich es doch nochmal irgendwann. Aber ich konnte jetzt einfach sagen, ich lese mal wieder was anderes.
Okay. Ja, interessant, kann ich verstehen. Wir wollen noch einmal an eine andere Frau erinnern, die nicht den gleichen Ruhm wie Thomas Mann hatte, und zwar Frances Harper, die am 24.09.1825 in Baltimore geboren wurde. Die hätte also dieses Jahr einen runden Geburtstag gehabt, den 200. Sie hat Prosa, Lyrik und Romane geschrieben, aber auch journalistisch gearbeitet und sich politisch für Frauenrechte und die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt. Dabei ja, war das Schicksal nicht so gut zu ihr mit 3 Jahren. Also als sie 3 war, sind ihre Eltern gestorben. Sie ist dann bei einem Onkel und ihrer Tante aufgewachsen. Und ihr Onkel war Pastor in Baltimore und hat dort eine Schule für schwarze Kinder gegründet. Dort wurde sie unterrichtet an der Schule, bis sie 14 war, und dann hat sie wie üblich, damals üblich, zu arbeiten begonnen. Nebenbei hat sie aber immer weiter geschrieben und gelesen und mit 21 ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. Wobei, da war sie vielleicht gar nicht so weit hinter Thomas Mann, ne? Der hat ja auch ein bisschen gebraucht, so wie es jetzt bei dir rauskam.
Ja, total.
Genau, es gibt eine Übersetzung eines einzelnen Gedichts auf Deutsch, und das ist zufälligerweise über Goethe und deswegen wahrscheinlich auch in so eine Anthologie mit reingerutscht quasi.
Ich denke, dass das der Grund war.
Ja, und lässt sich auf einer Website der Frankfurter Allgemeine anhören. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung auf jeden Fall. Harper ist dann mit 26 Jahren aus Baltimore weggegangen, um als Lehrerin zu arbeiten, und hat dann die Stills kennengelernt. William Still gilt als Begründer der Underground Railroad. Ich denke, das sagt den meisten was, die das Buch von Colson Whitehead gelesen haben. Es gab ja auch eine Verfilmung davon. Und das Buch Underground Railroad wurde 2017 mit dem Pulitzer-Preis geehrt. Darin macht Colson Whitehead so ein bisschen das zu einem wirklichen Railroad. Also das war einfach, Underground Railroad war quasi eine Operation, könnte man sagen, wo Leute versucht haben, Schmuggelwege zu machen, und dann wurden Sklaven aus dem Norden befreit und dann über diese Schmuggelwege aus dem Süden in den Norden gebracht, in die Freiheit gebracht sozusagen. Darüber gibt es inzwischen, ich glaube damals gar nicht so viel, aber inzwischen gibt es halt doch einiges an Büchern und Texten und Filmen darüber, und das ist eben, William Still ist eben einer der Begründer der Underground Railroad. Und genau. Harper hat dann weitere Gedichte veröffentlicht und reist als Rednerin zur der Abolitionsbewegung, also für die Abschaffung der Sklaverei durch das Land. Da kommen wir auch wieder zu ihrem politischen Aktivismus, den sie Zeit ihres Lebens betrieben hat. Sie war die erste schwarze Frau, die eine Short Story in den USA veröffentlichte. Die hieß The Two Offers. Und es folgte der Roman Lola Leroy, über weibliche Bildung, Abschaffung der Sklaverei und weitere verwandte Themen, also eigentlich die Themen, die sie beschäftigt haben in ihrem Leben. Mehrere ihrer Romane erschienen als Fortsetzungsromane in Zeitungen, was ja damals sehr üblich war, und ihr zweiter Gedichtband war ein enormer Erfolg. Dann ist sie im Jahr 1911 in Philadelphia gestorben und ist sozusagen, ist einer der Fälle, die zu Lebzeiten bekannter waren als früher. Und umso schöner, Lynn, ist es, dass wir aber heute an sie auch erinnern und nicht nur an Thomas Mann, der heute immer noch sehr bekannt ist. Und wir fragen uns natürlich gleichzeitig, wann mal was von ihr noch ins Deutsche übersetzt wird.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Also falls jemand zuhört und gerade nichts zu tun hat oder sich dafür einsetzt, das wäre wirklich großartig, weil ich glaube, da fehlt uns einiges.
Dann lass uns anstoßen auf Frances Harper.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Lynn.
Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.